So, heute Morgen heißt meine Predigt Gerecht gemacht durch Liebe. Und eigentlich hat schon Wieland in seiner Moderation schon damit begonnen, obwohl wir gar nicht darüber gesprochen haben. Das hat schon der Heilige Geist verbunden. Und auch die Lieder haben es auch schon ausgedrückt und es passt einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Gerechtigkeit und Gnade vereinen sich am Kreuz. In Bielefeld, in unserer Muttergemeinde, singen wir das ganz häufig. Und das ist ein Lied, das spricht mich immer wieder ein, dass Gerechtigkeit und Gnade vereinen sich am Kreuz. Weil eigentlich sind das zwei Eigenschaften, die gar nicht miteinander gehen. Entweder ist man gerecht oder man ist gnädig. Das geht gar nicht zusammen, ne? Aloline, du erziehst deine Kinder. Entweder bist du gnädig, wenn sie einen Fehler gemacht haben, oder du bist gerecht und bestrafst sie. Aber Gott ist gerecht und gnädig. Das ist doch echt was Unbegreifliches, ne? Fangen wir mal an, über Gerechtigkeit nachzudenken. Was ist Gerechtigkeit? Wir alle wollen Gerechtigkeit, glaube ich. Oder? Gerechtigkeit bedeutet ja in jedem Sinne, dass wir das bekommen, was uns zusteht. Gerechtigkeit bedeutet, ja, dass wir positive Dinge kriegen, die wir meinen, die uns zustehen. Es ist gerecht, wenn wir arbeiten und verdienen Geld, dass wir auch den Lohn bekommen. Und Gerechtigkeit bedeutet eben auch genauso, wenn Vergehen geschehen sind gegen uns, dass das auch geahndet wird und gestraft wird. Also Gerechtigkeit bedeutet, dass wir für Gutes belohnt werden, dass wir Anerkennung bekommen, aber auch das Unrecht, das uns widerfahren ist, soll eben auch gerecht behandelt werden. Das heißt, da wollen wir einen Ausgleich für haben. Es gibt ja sogar Schadensersatzansprüche. Wenn jemand zum Beispiel verletzt wird durch irgendwas und hat Schmerzen, kann er Schmerzensgeld kriegen. Das ist ja auch eine Form von Wiedergutmachung. Das mindert nicht die Sache, die passiert ist, aber es ist ein Stück weit einfach die Anteilnahme, ihm ist was widerfahren und dafür soll der andere was zahlen müssen und dafür habe ich dann auch was zu bekommen. Also ticken wir einfach, so sehen wir Gerechtigkeit. Wir kennen ja auch alle diesen Ausspruch, das geschieht im Recht oder das hat jemand verdient. Und das meint eben auch, dass jemand gegenüber schuldig geworden ist, welcher Form auch immer. Und das System, unser System, in dem wir leben, gerade in Deutschland, das ist vielleicht für viele von euch auch wirklich neu, die ihr aus anderen Systemen kommt und groß geworden seid und das kennt. Unser deutsches System ist sehr gerecht. Also Justiz hat ja auch eine große Bedeutung und es gibt immer lange Strafverfahren. Es wird alles analysiert und hinterfragt und recherchiert. Es gibt Systeme, da geht das ganz schnell, da wird jemand noch am selben Tag verurteilt und zuweilen dann sogar getötet oder kommt ins Gefängnis. Aber wir Deutschen, wir haben ein ganz starkes Rechtsempfinden. Und das ist bestimmt für viele von euch, die aus anderen Systemen kommen, ganz schön fremd, glaube ich. Also wir haben so eine Prägung. Das geschieht jemandem recht. Aber ich wollte heute nicht über Politik mit euch reden, sondern über Gerechtigkeit vor Gott. Und meine erste Frage ist, wie ist denn Gott? Also erstmal, Gott ist total gerecht und Gott ist heilig und vollkommen. Und das bedeutet, dass in seiner Gegenwart kann nichts, was nicht vollkommen ist, nichts Unheiliges, Unreines, Fehlerhaftes, Ungerechtes, kann überhaupt nicht vor Gott bestehen. Das sind zwei Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Und wir sind ja normale Menschen. Wir haben Schwächen, wir haben Fehler, manches passiert uns einfach. Wir sind nicht frei von Schuld. So können wir, wie wir sind, nicht vor Gott kommen. Es kann keiner von uns, weil keiner von uns so rein ist, dass er dort bestehen könnte. Wenn wir mal in der Bibel, im Alten Testament, an die Begebenheit denken, wo der Mose eine Begegnung mit Gott hatte. Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte am Berg. Ja, an diesem Berg, am heiligen Berg, ich glaube Horeb, aber ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall hat Gott ja Mose gerufen und dann zog die Herrlichkeit Gottes an Mose vorbei, aber Mose musste sich verhüllen. Das hätte er nicht ausgehalten, weil er ein normaler Mensch ist, wie wir alle, weil er schuldig ist. Also wörtlich heißt es da in der Bibel, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht. Mose bekam echt Furcht, also Gottesfurcht, richtige Gottesfurcht. Er wusste, das wird er nicht aushalten, wenn die Herrlichkeit Gottes an ihm vorbeizieht. Und so können wir das auch als die Menschen, die wir eigentlich sind, überhaupt nicht. Wir können gar nicht bestehen vor Gott. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass wir uns selber gerecht machen. Können wir durch das richtige Verhalten, durch gute Taten, durch Regeln, Gebote einhalten oder durch Verzicht, können wir irgendwie eine vollkommene Hingabe uns antrainieren, damit wir gerecht sind vor Gott? Ich glaube, wir wissen, wir können das nicht. Aber wir wollen das. Wir Menschen, also ich glaube, ihr, die ihr seid, wir alle, wir wollen eigentlich in einem Lebensstil leben, der Gott gefällt. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Und trotzdem machen wir es nicht oder können wir es nicht immer. Also wir wollen diesen Lebensstil, der Gott gefällt, aber es reicht nicht aus, um uns selbstgerecht zu machen. Und wir werden dadurch nicht selbstgerecht. Was bedeutet überhaupt selbstgerecht? Wenn ich das Wort mal auseinandernehme, dann bedeutet das, dass ich mich selbst für gerecht halte, dass ich meine eigene Messlatte bin, dass ich selber entscheide, was richtig ist. Aber das ist ja Stolz und hat auch nichts mit Demut zu tun und auch nur mit Leistung. Und da müsste man sich auch ganz schön anstrengen. Übrigens, in der Bibel gibt es im Neuen Testament einen Menschen, der hat von sich gesagt, dass es ihm gelungen ist, alle Gebote einzuhalten. In Markus 10, ab Vers 17, wer das in seiner Bibel mitlesen möchte, ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und dieser Jüngling, der alles getan hat, der fragt Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Aber jetzt denkt mal nach, allein, dass der fragt, die Frage, obwohl er ja so einer war, dem das auch alles klar war, er fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und die Frage lässt doch schon erkennen, dass er irgendwie sich da gar nicht so sicher war, ob es ausreicht, was er gemacht hat. Also ich glaube, der hatte eine echte Not. Und es war ihm so wichtig, gerecht vor Gott zu sein, das ewige Leben zu haben. Und ich glaube, ihm war auch klar, dass er das alleine gar nicht schaffen kann. Und er hatte von Jesus gehört und ist dahin. Er hat gedacht, dieser Mann, der kann mir helfen, ich will es richtig machen, ich will auf jeden Fall ankommen. Und mit diesem Problem, was er hat, geht er jetzt zu Jesus und er beginnt diese Konversation, diese Unterhaltung mit der Begrüßung, guter Mann. So, mehr sagt er gar nicht, er sagt nur guter Mann. Und Jesus entgegnet ihm sofort, was nennst du mich gut? Nur Gott alleine ist gut. Auch das ist ja wieder eine Bestätigung von dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass nur Gott alleine heilig und gerecht ist und eben jedes menschliche Wesen das nicht ist. Und wenn Jesus sogar sagt, was nennst du mich gut, nur Gott allein ist gut. Jesus war der Sohn Gottes, aber in Menschengestalt. Das bedeutet, dass eben kein Mensch so gut ist und so gerecht ist, wie es eben nur Gott sein kann. Also das hat Jesus als in Menschengestalt gesagt, als Sohn Gottes auf der Erde. Und ich glaube auch, dass Jesus das ganz bewusst gesagt hat zu ihm. Ich glaube, Jesus hat schon in dem Moment, wo der Mann auf ihn zukam, wahrscheinlich inspiriert durch den Heiligen Geist, gemerkt, dass dieser Konflikt in diesem Mann drin ist. Und er hat das erspürt. Und gleich am Anfang, das macht Jesus öfters, hat er ihn gleich konfrontiert damit. Das haben wir in anderen Geschichten, am Jakobsbrunnen hat er das mit der Frau auch gemacht. Also Jesus, der macht da nicht erst, dass der Mann ein großes Gesülze macht, sondern er hat ihn da gleich mit konfrontiert. Und was macht Jesus dann? Dann zählt er ihm auf, was man tun muss. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht, und dann sagt er, glaube ich, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Finde ich übrigens auch ganz interessant, dass Jesus hier mit den 10 Geboten antwortet, aber er hat nur die du sollst nicht Gebote rausgepickt, also diese Verzichtsgebote. Es gibt ja auch noch andere Gebote, zum Beispiel das Gebot der Sabbatruhe. Das ist ja kein du sollst nicht, sondern ein du darfst frei sein, du darfst einen Ruhetag haben. Oder das Gebot, die Eltern zu lieben, ist auch ein aktives, positives Gebot. Aber Jesus konfrontiert ihn hier mit den 7 letzten der 10 Geboten, die eben du sollst nicht anfangen. Ich finde das total erstaunlich, wie Jesus sofort ganz tief in diesen Menschen hineinschaut und ihn erkennt. der ja noch eigentlich bis auf diesen einen Satz oder diese zwei Worte guter Mann ja noch nichts gesagt hat und die sich auch vorher nicht kannten. Und übrigens, genauso erkennt Gott dich und mich. Wir müssen Jesus nichts vormachen. Und weil er uns alle so durch und durch kennt und weil er weiß, wie fehlerhaft wir sind und er trotzdem Gemeinschaft mit uns möchte, ist er so ganz anders, als wir Menschen miteinander umgehen. Also, Jesus zieht ihm erstmal alle Vorgaben auf und alle Verbote und Gebote, die es gilt einzuhalten, weil er weiß, dass es diesen Menschen wichtig ist, dass das ein Mann ist, der das sehr genau nimmt. Und der Mann, dieser Jüngling, der bestätigt ihm das, indem er antwortet: Alle diese Gebote habe ich von meiner Kindheit an eingehalten. Von meiner Kindheit an, das bedeutet, dass ich stelle mir das so vor, dass das ein Mann war aus einem streng religiösen Elternhaus, wahrscheinlich schon die Vorfahren auch, von Anfang an, der kannte alles, der lebte da drin und er hatte einfach eine ganz große Angst, es falsch zu machen, irgendeinen Fehler zu machen. Und weil er diese Angst hatte, ist er ja auch zu Jesus gekommen. Ihm war ja klar, dass das, was er jetzt gemacht hat, eigentlich noch nicht genügt hat. Und er wollte es wirklich ganz genau wissen, was er noch einhalten muss, damit er auch sicher ist, dass er das ewige Leben kriegt. Also seine Haltung war, es muss noch irgendwas geben, was ich auch noch tun muss und mich noch ein bisschen mehr anstrengen, dann wird das gehen. Der hatte eine Haltung von einer Annahme durch Leistung, eine Werkegerechtigkeit. Und das war ja auch normal, weil er ja so erzogen war und so war seine Prägung einfach. Aber ihm war es total wichtig, vor Gott gerecht zu sein. Und so hat er einfach sein ganzes Leben auch schon gelebt und all dem dieser Prämisse untergeordnet. Der wusste einfach, es gilt, solange wie ich lebe, stelle ich die Weiche für die Ewigkeit. Und er wollte die Ewigkeit mit Gott verbringen. Der war wirklich echt jemand, der Gott gefallen wollte, der nicht in faulen, einfachen Kompromissen leben wollte, sondern jemand mit einer echten, tiefen Gottesfurcht und mit dem Wunsch, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und dieses kleine Geheimnis in dem Mann, diese Ernsthaftigkeit, die hat Jesus sofort erspürt. Denn danach, nachdem er ihm das gesagt hat, du sollst das alles einhalten und der Mann ihm geantwortet hat, mache ich ja schon, danach lesen wir, dass Jesus ihn voller Liebe ansah. Also Jesus erkennt diesen ernsthaften Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott in diesem Mann, der sich eigentlich versteckt unter diesen ganzen Anstrengungen und unter diesen ganzen Einhalten der Gebote. Und ich glaube, das war dem Jüngling selber gar nicht so bewusst, aber Jesus hat das schon erkannt. Aber dieser Mann konnte das irgendwie ja gar nicht realisieren, weil das war ihm gar nicht auf dem Schirm, das hatte der gar nicht in seiner Denkweise drin, sondern der hatte einfach nur gelernt, dass man so und so leben muss. Aber Jesus schaut ihn voller Liebe an. Jetzt möchte ich, dass ihr euch das mal gerade vorstellt, wie Jesus gerade jetzt in diesem Moment dich und dich und dich voller Liebe anschaut. Vielleicht hilft uns, wenn wir an zwei Verliebte denken, das sieht man ja draußen immer mal wieder, gerade so bei dem schönen Wetter, wenn zwei Verliebte sich so richtig ansehen und die ganze Welt um sich herum verlieren und nur noch der eine den anderen sieht. Mit so einem Blick guckt dich Jesus an. Emma, mit so einem Blick guckt dich Jesus an. Der sieht nur dich. Und das ist der Blick, der drückt aus, du bist es. Also genau so wird dieser Mann gerade angeschaut, als Jesus ihm dann sagt, dass noch eins fehlt. Also voller Liebe mit dem Blick sagt Jesus, eins fehlt noch, sagt Jesus. Was steht es denn da? Ich lese das mal direkt vor aus der Bibel. Eins fehlt noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann folge mir nach. Als der Jüngling das hörte, verdüsterte sich sein Gesicht und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. So, also ich bin mir sicher, dass der Jüngling was anderes gehört hat, als das, was Jesus gesagt hat. Denn dieser junge Mann, der hatte ein Gottesbild, was sehr mit Leistung zu tun hatte. Und sein Bestreben war, dass er genügen muss. Also sein Denken war, man könnte vielleicht sagen, so eine Art Spaßverderber-Gott war so sein Gottesbild. Also Gott möchte nur, dass er sich aufopfert für ihn. das war, er hat gehört, das, was du alles machst, das reicht jetzt noch nicht aus, aber jetzt fordere ich noch mehr von dir. Du musst noch mehr leisten, noch mehr von deiner Lebensqualität abgeben, noch mehr Verzichten üben. So, jetzt verschenk mal deine Kohle und werd schön arm. Was für eine Vorstellung von Gott hatte er? Er hatte eine Vorstellung von einem Gott, der fordert und der ihm nichts gönnt. Aber ich bin mir sicher, Jesus hat was ganz anderes gemeint. Jesus hat gesagt, hab Gemeinschaft mit mir, sei da, wo auch ich bin und werde ein Nachfolger von mir. Lerne mir zu vertrauen. Denn dein Besitz kann deinen inneren Mangel nicht ausfüllen. Und lern loslassen, mir vertrauen, ich bin dein Fels, ich bin dein Retter, ich bin dein Reichtum. Ich glaube, Jesus ging es gar nicht so sehr darum, dass dieser Mann alles verschenken muss, damit er gerettet wird. Jesus geht es um die Beziehung. Auch um das Loslassen von falschen Vorstellungen, falschen Sicherheiten, falschen Prägungen, von diesem jahrhundertealten Gottesbild, was damals die Juden hatten. Aber es ist so interessant, wie dieser Jüngling mit ganz anderen Ohren hört. Diese Ohren, die so aus seiner Prägung heraus sind. Dass es total außerhalb seines Vorstellungsvermögens ist, dass Gott eine Beziehung zu ihm möchte. Ich bin übrigens bei dem Gedanken der Ohren auf was gekommen. Und zwar gibt es ein Vier-Ohren-Prinzip. Das nennt sich, warte mal, ich habe es hier auf dem Handy, das Vier-Seiten-Modell. Und das Vier-Seiten-Modell ist ein Nachrichtenquadrat oder Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz. Das heißt, habe ich den falschen Namen gesagt? Schulz von Thun, genau, ich habe auch mit dem falschen Ohr gehört. Dieses Quadrat bezeichnet uns Menschen, wenn wir eine Nachricht hören, teilt es in vier verschiedene Typen ein oder wie wir die Nachricht hören. Das erste ist, was hat die Nachricht für eine Selbstaussage? Was offenbart sie über sich selbst? Das zweite ist der Sachaspekt. Worüber spricht sie? Also es ist eine rein sächliche Information. Dann gibt es die Appellfunktion. Was will die Nachricht von mir? Und dann gibt es diesen Beziehungsaspekt. Wie steht sie zu mir? Und ich glaube, dieser Mann, der hatte ein Appellohr. Der hat gehört, ich muss noch mehr tun. Und er hat gar nicht mehr die andere Botschaft in dieser Sache gehört. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, weil das darf ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich habe auch ein Appellohr. Also wenn, Harald sagt mir das schon immer, man muss ja aufpassen, wie man mit dir redet. Wenn jemand sagt, das Glas ist leer, dann höre ich, lauf und hol ein frisches Wasserglas. Und eigentlich ist ja nur eine Sachinformation, dass da nichts mehr drin ist. Da könnt ihr mal selber überlegen, was ihr für Ohren habt. Hört ihr eine Botschaft darin, die in der Beziehungsebene ist, oder hört ihr nur eine reine Sachinformation? Ist das selbstbezogen oder ist das für euch gleich ein Auftrag? Das ist total spannend, wie unterschiedlich wir Botschaften wahrnehmen, die uns entgegengestellt sind. Ja, genau. Also das war das mit dem Jüngling, der eben mit diesem Appellohr gehört hat, und der hat auch gar nicht mehr weiter den zweiten Teil vom Satz gehört, sondern er hat nur gehört, noch mehr anstrengen. Aber Jesus möchte ja mit ihm eine Beziehung haben. Also sozusagen könnte man auch sagen, dass der Jüngling blind war, denn eigentlich hat er nicht mal diesen liebevollen Blick von Jesus wahrgenommen und seine Liebe erkannt, sondern er hat nur das gehört, was er immer schon gekannt hat, dass er einem fordernden Gott dient. Und so sind wir Menschen. Wir sind festgelegt auf die eine oder andere Art, individuell natürlich, weil wir ja ganz unterschiedlich sind, aber wir sind festgelegt, was wir glauben und wie wir glauben wollen. Und wir machen uns so auch ein Stück weit unser eigenes Gottesbild und sind dann überrascht, dass wir das manchmal gar nicht verstehen, weil Gott was ganz anderes eigentlich gesagt hat. Aber wir verstehen vielleicht nur, dass wir was tun sollen oder dass es nicht genügt hat. Wie auch immer. Wir hatten neulich Post aus dem Glaubenszentrum Bad Gandersheim und da war ein kleiner Flyer, ich habe nur die Überschrift gelesen, da stand, Gott will nicht, dass wir für ihn unterwegs sind, sondern mit ihm. Und genauso ist das auch hier mit dem Jüngling und Jesus. Aber wir sind oft so damit beschäftigt, die Dinge zu tun, die wir gehört haben, dass wir ganz die Begegnung mit Gott dabei verpassen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Die Frage war, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und die Antwort von Jesus, folge mir nach. Die Frage lautet, was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu werden? Und die Antwort lautet, habe Beziehung mit Jesus. Sei da, wo Jesus ist, sei in Verbindung mit ihm. Und dann tust du ganz von selbst die Dinge, die richtig sind. Das ist auch eine ganz neue Freiheit. Wenn wir Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligen Geist haben und das immer mehr entwickeln und vertiefen, dann entwickelt sich auch dieses Gespür bei uns ganz von selbst, was gerecht ist, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann muss man auch gar nicht mehr in diesen Regeln einhalten denken, sondern man ist in dieser Beziehungseinheit unterwegs. Und da möchte ich auch nochmal, was Wieland letzte Woche in seiner Predigt gesagt hat, dann nochmal aufgreifen. Das hat mich nämlich total inspiriert. Alles, wofür wir dankbar sind, kommt von Gott, hatte Wieland gesagt. Und ja, wir haben nachher noch drüber gesprochen und wir könnten das auch umformulieren. Wir könnten auch sagen, wir können das auch als Entscheidungsbarometer nehmen. Alles, wobei wir mit Gott weiter verbunden bleiben und in einer echten Beziehung mit ihm sein, ist gut und ist in Ordnung. Und alles, was uns aus dieser Verbindung rauszieht, ist es nicht. Das ist nämlich was ganz anderes als sich abmühen und leisten, einfach in der Beziehung sein. Und in einer Beziehung sind auch Fehler erlaubt. Denn da, wo bedingungslose Liebe ist, da ist auch keine Ablehnung und keine Verdammnis. Da gibt es dann auch keine Strafe. Das ist, weil Liebe eine Beziehung zwischen Personen ist und kein Dienstleistungsvertrag. Es ist ja in der Ehe, in der Familie genauso. Mein Mann, der hat mich ja nicht geheiratet, weil er mit mir einen Dienstleistungsvertrag abschließen wollte, sondern ich hoffe, weil er eine Beziehung mit mir haben möchte. Und stellt euch das doch mal vor, ihr habt einen Ehepartner und der Dienst leistet nur für euch. Der macht alles, aber ihr habt da keine Beziehung zu. Wie würde sich das anfühlen? Das wollen wir doch gar nicht. Also im Menschlichen ist uns das, glaube ich, schon durchaus bewusst und klar. Aber in der Beziehung zu Gott gar nicht so, ist mein Eindruck. Oder wir müssen da umdenken lernen. In der Beziehung zu Gott sind wir schon ein Stück weit auch wie dieser Jüngling. Immer wieder, mehr oder weniger, je nachdem auch, wie unsere Persönlichkeit ist. Also es ist ganz erstaunlich, dass wir da das so trennen, diese Art von Beziehung. Aber warum sollte Gott von uns eine Anstrengung verlangen? Ich meine, er ist ja allmächtig, er kann ja alles selber machen, der braucht uns doch gar nicht, damit wir Dinge für ihn tun, oder? Also kann doch Gott seine Motivation doch nur sein, dass er mit uns eine liebevolle Beziehung pflegen möchte, und zwar eine beidseitige, nicht nur von ihm zu uns, so wie wir das auch gesungen haben, er passt auf uns auf, er ist bei uns, sondern er möchte, dass wir das auch erwidern. Übrigens, das ist eine kleine Anekdote, wir waren ja diese Woche zur Einschulung von Rachel, Joyce und ich, und vorher waren wir in einem Gottesdienst zusammen für die Einschüler, und da eine Predigt gab es da nicht, das war relativ kurz, weil die Kinder aufgeregt waren, aber der Pastor hat in seiner Ansprache an die Eltern gesagt, die erste Hausaufgabe der Eltern ist, dass sie ihre Kinder lieben und anerkennen und wertschätzen, unabhängig von den schulischen Leistungen. Das hat mich total berührt, weil das ist doch genau, was Gott auch mit uns macht. Und das sollen wir widerspiegeln. Und das hat er wirklich so als Hausaufgabe an die Eltern gegeben, dass sie nicht ihre Liebe zu den Kindern von besonders guten Leistungen abhängig machen sollen, sondern einfach, weil sie ihre Kinder sind, weil sie sie lieben. Das fand ich echt gut. So, also nicht, dass wir leisten, macht uns gerecht. Der Jüngling hat das ja auch schon erspürt, dass er alles geleistet hat, aber es war eben doch nicht ausreichend. Sondern das Opfer von Jesus am Kreuz macht uns gerecht. Jesus hat uns freigekauft. Jesus hat uns von der Knechtschaft erlöst. Und Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Den ersten Schritt für diese Beziehung zu dir und zu dir hat Jesus gemacht, als er am Kreuz für uns gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Aber was nützt uns dieser erste Schritt, wenn wir nicht den Schritt drauf zumachen? Wir müssen es auch ergreifen, wir müssen es annehmen. und den zweiten Schritt machen. Jesus ist die erste Liebe. Und wenn er uns auffordert, zurück zur ersten Liebe zu kommen, dann meint er, glaube ich, damit, dass wir diese Liebe erstmal zulassen und dann erwidern. In der Offenbarung 2, Vers 4, da steht, es ist an eine Gemeinde geschrieben, wir sind eine Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Dann geht das noch ein bisschen weiter und wird noch ausgeführt, das erspare ich uns jetzt gerade mal. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Tu die ersten Werke. Ich frage mich, was sind die ersten Werke? Die erste Liebe ist, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, aber was sind die ersten Werke? Für mich ist das eigentlich das, was ich ganz am Anfang getan habe, als ich Jesus empfangen habe. Dieses neue Leben ergreifen, diese Lebensfreude, diese neue Lebensqualität, diese Liebe von Gott kriegen und erwidern und so begeistert sein von seinem Retter, darüber reden, Tag und Nacht allen erzählen, ganz viel Zeit mit Gott verbringen, die Bibel studieren, alles kennenlernen. Also ich glaube, das sind die ersten Werke. Lass dich lieben und genieße diese Liebe von Gott. Denn du bist erwählt, weil Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat. Er hat dir die Gerechtigkeit erwirkt und durch seinen Tod bist du von aller Schuld befreit und stehst in reinen Gewändern, in weißen Kleidern vor Gott. Vor Gott sind wir gerecht, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Vorher hätten wir nicht zu Gott kommen können. Hätte nicht mal gereicht, wenn wir unser Gesicht verhüllt hätten, so wie Mose das gemacht hat. Aber jetzt sind wir total gerecht. Bist du dir sicher, dass du vor Gott gerecht bist? Sicher, ne? Wenn jemand nicht sicher ist, dann möchte ich, müssen wir jetzt gar nicht machen, aber vielleicht nachher zu Wieland, Harald oder mir kommt und wir machen das sicher, dass ihr sicher seid. Ist das sicher? Amen.